Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist ja seine Umgebung so ganz anders als die Umgebung im Bauch. Und dass sich Babys gut entwickeln, dafür ist es sehr hilfreich, diese Umgebung im Mutterleib nachzuahmen. Also das Halten, das Tragen von Babys stellt so gewissermaßen diese intrauterine, also in der Gebärmutterumgebung dar, von Wärme, von Sicherheit, von Begrenzung. Und es ermöglicht ihnen auch, neue Fähigkeiten basierend auf dieser Sicherheit zu entwickeln.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden. Hey Familie wird präsentiert von HIP für das Wertvollste im Leben.
Für ein Neugeborenes ist es erst einmal Schwerstarbeit, sich an das Leben außerhalb des Mutterleibes zu gewöhnen. Nie wieder in unserem Leben ist die Entwicklung und das Wachstum so schnell wie im ersten Lebensjahr.
Ja, genau. Der Kopfumfang vergrößert sich zum Beispiel um ca. 3 cm. Das Längenwachstum beträgt ca. 5 cm im ersten Lebensmonat. Dazu kommt pro Woche eine Gewichtszunahme von 200 bis 250 Gramm, zumindest innerhalb der ersten 3 Lebensmonate.
Ja, und in meinem Beruf als Hebamme bin ich natürlich immer wieder berührt und fasziniert von diesem Wunder der Natur und wie bedürftig das kleine Menschlein erst einmal ist, wie schnell es dann doch wächst und lernt. Und natürlich ist es im Vergleich zur Tierwelt ein langer Weg bis zum Laufenlernen. Aber die Entwicklungsschritte, die ein Baby macht, sind, wenn wir genau hinschauen, eben doch wahnsinnig groß.
Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über das Lernen und Wachsen im ersten Babyjahr. Dafür haben wir Professor Dr. Julia Zwank eingeladen. Julia ist spezialisiert auf die Entwicklungspsychologie, besonders auch auf die frühkindliche Entwicklung. Liebe Julia, wie schön, dass du heute da bist und wir dich außerhalb deines erfolgreichen Instagram-Kanals so persönlich kennenlernen dürfen.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr über eure Einladung heute.
Julia, du hast in einem Post gesagt, ein Baby ist körperlich und psychologisch die Erweiterung der Mutter. Was meinst du denn genau damit?
Ja, hier kommt so dieses Konzept des vierten Trimesters ins Spiel. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist ja seine Umgebung so ganz anders als die Umgebung im Bauch. Und dass sich Babys gut entwickeln, dafür ist es sehr hilfreich, diese Umgebung im Mutterleib nachzuahmen. Also das Halten, das Tragen von Babys stellt so gewissermaßen diese intrauterine, also in der Gebärmutterumgebung da, von Wärme, von Sicherheit, von Begrenzung. Und es ermöglicht ihnen auch, neue Fähigkeiten basierend auf dieser Sicherheit zu entwickeln. Und diese vierte Trimestertheorie, die vergleicht so ein bisschen menschliche Babys mit Kängurus. Also wenn ein Känguru-Baby geboren wird, dann ist es ja wirklich winzig, gerade mal so groß wie eine Haselnuss. Und in wenigen Minuten hangelt sich das dann so durch das Fell der Mutter in den Bauchbeutel, saugt sich dort an der Zitze fest und bleibt dafür weitere 7 Monate. Und wenn ein menschliches Baby auf die Welt kommt, dann ist es von seinen Körperfunktionen her noch ganz unreif. Und diese Babys sind darauf angewiesen, von einem erwachsenen, reifen Körper mit einem reifen Nervensystem reguliert zu werden. Und da gibt es dieses ganz spannende Konzept, das heißt biobehaviorale Synchronität, also ein ganz sperriges Wort, beschreibt eigentlich diese Verbindung und Angleichung von Körperprozessen und von Verhalten, also wie wichtig diese körperliche und emotionale Nähe ist zwischen Eltern und Kind. Und das Ganze unterstützt nicht nur die Gehirnentwicklung, sondern formt das Stresssystem und auch die Körperfunktion auf. Also wenn wir anschauen, was passiert da, wenn sich zum Beispiel Mutter und Kind oder Papa und Kind nahe sind, dann können wir sagen, es gibt so diese eine Ebene, das ist so diese autonome Ebene. Und wir sehen, dass sich die Herzrhythmen von Mutter und Kind zum Beispiel in Millisekunden angleichen. Was zeigt, was für eine tiefe körperliche Verbindung besteht und wie wichtig das für den Organismus des Kindes ist. Oder Gleiches passiert mit den Hormonspiegeln. Also Eltern und Babys haben ein ganz ähnliches Level von zum Beispiel Oxytocin, dem Liebeshormon, was dann auch die Bindung weiter stärkt. Auch die Gehirnwellen, die Synchronisation von Gehirnwellen zwischen Mutter und Kind können wir sehen, was zeigt, wie wichtig diese Nähe für ein Kind ist. Und physiologisch kann man deswegen sagen, ist das menschliche Neugeborene wie so ein Teil des mütterlichen Körpers und es ist auf diesen Körper angewiesen. Die Herzfrequenz, der Blutdruck, alles reguliert sich über die Nähe zum mütterlichen Körper. Und es gibt ganz interessante Studien, die zeigen, dass Säuglinge, Und da gibt es sogar Längsschnittstudien, heißt, dass man diese Kinder von der Geburt an bis ins Erwachsenenalter begleitet. Und man sieht, dass Kinder, die ganz früh engen Haut-zu-Haut-Kontakt hatten, dass da einfach ein anderer Entwicklungsverlauf ausgelöst wird und beeinflusst, wie sich das soziale Gehirn entwickelt, ganz besonders die Amygdala, unser Angstzentrum, oder zum Beispiel die Insula, das ist ein Zentrum für empathische Emotionen. Und das alles gilt sowohl für Frühgeborene als auch für termingeborene Kinder. Es gilt für Vaginalgeborene als auch für Kaiserschnittgeborene Kinder. Also diese ganzen Tipps, der hängt ja ganz schön an dir, dein Kind muss auch mal ohne dich auskommen. Das sind alles Ratschläge, die dürfen wir wirklich getrost überhören. Es geht um Nähe, es geht um Augenkontakt, es geht um sanfte Berührungen und all das lässt unser Kind sich dann auch gut entwickeln.
Mhm. Jetzt habe ich aber eine ganz kurze Frage noch an euch. Wenn jetzt auch Eltern zuhören, die ein Kind adoptiert haben, gleichgeschlechtliche Elternpaare, wir sprechen gerade von Müttern und Vätern, inwieweit gilt das alles eben auch für Familien, die das Kind vielleicht nicht selbst geboren haben?
Also es gibt Studien mit Adoptivkindern, die zeigen, dass insbesondere wenn in den ersten 4 Monaten nach der Geburt zum Beispiel eine Adoption stattfindet in ein liebevolles Elternhaus, dass dann ganz besonders viel aufgefangen werden kann. Aber auch danach, es gibt auch weitere Studien, die sagen, bis zum 2. Lebensjahr ist ja eine Zeit des enormen Wachstums und da kann natürlich der Körper auch ganz viel wieder ausgleichen. Mhm. Aber wichtig ist natürlich eine gewisse körperliche Nähe am Anfang, die eben genau diese Sicherheit und die Wärme, die das Kind aus dem Mutterleib kennt, herstellen kann und genau diese Assoziation, die ein Kind hat, hier wieder in das Leben tragen kann.
Mhm. Julia, kannst du noch mal vielleicht auch darauf eingehen und erklären, wie viele Hirnverbindungen sich eigentlich pro Sekunde beim Baby bilden?
Mhm. Ja, gerne. Also wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist ja sein Gehirn mit geschätzten 100 Milliarden Nervenzellen ausgestattet. Also es sind wirklich wahnsinnige Dimensionen. Und es gibt relativ neue Untersuchungen vom Center on the Developing Child von der Harvard University und die zeigen, dass erstaunliche 1 Million Verbindungen pro Sekunde im Gehirn eines Kindes gebildet werden im Alter von 0 bis 3 Jahren. Das bedeutet also, dass ein Baby heute um über 86 Milliarden Gehirnverbindungen anders ist als gestern. Ja? Und da geht es gar nicht so viel um die Dimensionen oder gar nicht so viel um die genauen Zahlen, sondern eher um diesen Umfang, der hier passiert. Denn das Wichtige ist, mit all diesen Gehirnverbindungen bildet sich ja in der frühen Kindheit das Emotionale, das Soziale und auch das Verhaltensrepertoire, was dieses Kind dann für sein weiteres Leben behalten wird. Also wenn ein Kind geboren wird, ihr habt es vorhin schon eingeleitet, dann ist sein Gehirn nur so ein Viertel so groß wie das spätere Erwachsenengehirn. Und das größte Wachstum findet in den ersten Lebensjahren statt. Da bilden sich also die Verbindungen, die dann darüber entscheiden, ob unser Kind mental stabil und empathisch oder auch die Tendenz zur Depression hat. Und wir wissen heute, dass es zu einem großen Teil nicht von den Genen abhängt, ob ein Kind höhere menschliche Fähigkeiten ausbildet, wie Problemlösung, wie Reaktion auf Stress, Empathie, Freundlichkeit, Mitgefühl, sondern es ist diese Verbindung der Eltern zu ihrem Kind, die diese entscheidenden Entwicklungen beeinflusst.
Kerstin, du sagst, der Neugeborene könnte man auch als Reflexwesen betrachten. Was meinst du damit eigentlich ganz genau?
Naja, Reflexe sind eben Reaktionen, die ganz automatisch ablaufen und die letztendlich ja auch unser Überleben sichern. Ne? Also wir Mütter, wir haben einen ganz bestimmten Duft, der kommt aus der kommt aus den Montgomery-Drüsen an Brustwarzenvorhof und unsere Babys riechen das. Also die haben ja einen sehr stark ausgeprägten Geruchssinn und dadurch wissen die, okay, da muss ich jetzt da oben hinkrabbeln quasi, um mein Überleben durch das Trinken zu sichern. Also ne, das gibt eben den Suchreflex, es gibt den Saugreflex, es gibt den Greifreflex, es gibt den Schreitreflex, es gibt den Mororeflex, also den Klammerreflex. Das ist wie so ein Äffchen quasi, was sich an seiner Mama festhält. Und diese ganzen Reflexe gehen dann eben irgendwann mal in ganz bewusstes, in ganz bewusste Reaktionen über, wie eben das Laufen, das Schreiten, das Greifen. Na, Julia, du kannst mich da vielleicht auch noch mal ergänzen. Was sagen die Reflexe noch aus?
Genau, sie sagen aus, inwiefern die schon angelegt sind bei einem Neugeborenen und inwiefern wir da von einer normalen Entwicklung ausgehen können.
Mhm. Julia, kannst du auch noch mal sagen, warum die Sinne so aus wissenschaftlicher Sicht wichtig sind?
Also die Sinne sind das Erste, was sich im Gehirn entwickeln. Also wir sehen, wenn diese Gehirnverbindungen sich anlegen, dann ist das Erste, was sich entwickelt, sind diese sensorischen Verbindungen. Die werden dann von Sprache ergänzt. Und das ist das Erste, was eben in einem Kind angelegt wird. Und erst später im Laufe der Zeit werden dann diese eher einfachen Verbindungen durch komplexere, auch kognitive, komplexere Vorgänge überlagert. Und mit diesen Sinnen ist natürlich so, dass sich das Kind erstmal in der Welt zurechtfindet.
Julia, du hattest das zwar eben schon so ein bisschen angesprochen, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Wir wissen, Neugeborene verfügen über ein emotionales Gedächtnis. Das heißt, sie merken sich schon, ob man liebevoll mit ihnen umgeht und was ja letztendlich in letzter Konsequenz sie auch zu einem emotional stabilen Menschen heranwachsen lässt. Aber es zeigt sich eben auch, dass die Kinder sich manchmal bei Personen nicht so wohlfühlen und die sich dann auch abwenden. Jetzt nochmal die Frage an dich, inwiefern hängt eben der liebevolle Umgang mit unseren Babys auch mit dem späteren mentalen Wohlbefinden zusammen?
Mhm. Da würde ich tatsächlich ein bisschen ausholen, um die Frage gut erläutern zu können. Also die Babyzeit, wir haben es gerade schon besprochen, ist ja eine Phase, in der Kinder sehr, sehr beeinflusst werden. Und wir können uns da zum Beispiel die Hirnverbindungen anschauen. Also im Gehirn sind ja viele Nervenzellen und Erfahrungen entscheiden, welche Verbindungen zwischen diesen Nervenzellen gebildet werden und welche bleiben. Also wenn Kinder zum Beispiel nie Gefühle gespiegelt bekommen, dann sind Hirnverbindungen, die dafür da sind, Gefühle zu erkennen oder zu benennen, die werden dann eben nicht stabilisiert, sondern geschwächt. Und das führt dann dazu, dass Kinder das später eben nicht so gut können wie andere, die Gefühle öfter gespiegelt bekommen. Und natürlich ist das Gehirn plastisch, natürlich können wir auch später noch Verknüpfungen anbauen, aber so dieses Grundnetzwerk, das wird einfach ganz früh geprägt. Und da können schon noch zusätzliche Verschaltungen angebaut werden, aber diese Grundlandkarte, die steht eigentlich. Dann können wir uns eben die Welt der Hormone, der Stoffe anschauen. Also zum Beispiel Oxytocin, das ist ja so dieses Liebeshormon. Das wird ausgeschüttet in Bindungssituationen, beim Kuscheln, beim Stillen, wenn wir uns nah sind. Sowohl bei Mama als auch bei Papa. Und Oxytocin zum Beispiel hemmt Stresshormone. Also Stresshormone werden ja ausgeschüttet, wenn wir in Gefahr sind, wenn wir Angst haben, wenn wir uns überfordert fühlen. Und diese Stoffe werden aber nicht bei jedem Menschen gleich ausgeschüttet. Manche schütten mehr aus und manche weniger. Manche haben mehr Rezeptoren für solche Stoffe und manche haben weniger. Und wie viele Bindungsstellen Menschen haben und wie viele Rezeptoren Menschen haben, das wird durch die Erfahrung in der frühen Kindheit beeinflusst. Also wenn Menschen in der frühen Kindheit sehr viel Stress haben, zum Beispiel geschlagen werden, aber auch hoher Alltagsstress, niemand, der sie tröstet, emotionale Vernachlässigung, dann scheint sich das auf den Körper auszuwirken, dass diese Stoffe langfristig mehr oder weniger gut wirken können. Und daraufhin haben dann Menschen ein gut oder nicht so gut funktionierendes Stresssystem oder auch Bindungssystem. Und auch deswegen sind diese ersten Jahre so wichtig. Wenn dieser Stress nämlich anhält und wir als Baby oder als Kleinkind nicht lernen, damit umzugehen, dann bleiben hohe Cortisolspiegel über einen längeren Zeitraum im Körper und können dann eben auch eine schädliche Wirkung auf den Körper haben. Es beeinflusst zum Beispiel die Lymphozyten des Immunsystems. Es kann sie weniger reaktionsschnell machen, sogar angreifen oder auch die Bildung von neuen verhindern. Im Gehirn ist zum Beispiel ganz besonders der Hippocampus betroffen. Das ist dieses Zentrum, was für Lernen und für Gedächtnis wichtig ist. Dann gelangt zu viel Glutamat in den Hippocampus, was dazu führen kann, dass wir Nervenzellen verlieren oder auch, dass wir vergesslich werden. Auch die Dopamin-, die Serotoninspiegel, die können fallen. Ist zum Beispiel der Dopaminspiegel zu niedrig, dann spüren wir Antriebslosigkeit, schwindende Konzentration oder auch fehlende Motivation. Also wenn wir uns jetzt mal bewusst werden, welche lebenslange Prägung wir damit an unsere Kinder weitergeben, wenn wir sie einfach mal schreien lassen. Ja, dieser Stress im Säuglingsalter, also das Ignorieren beim Weinen. Eltern, die glauben, da muss er jetzt auch mal durch. Wenn ich immer reagiere, dann erziehe ich doch einen Tyrannen. Das ist ganz gefährlich, weil hohe Cortisolspiegel in den ersten Lebensmonaten eben die kindliche Gehirnentwicklung beeinflussen können und weil das Gehirn einfach immer noch unreif ist. Im Positiven aber kann man sagen, dass Fürsorglichkeit das sich entwickelnde Nervensystem zum Guten beeinflusst und auch bestimmt, wie Stress zum Beispiel in Zukunft angenommen wird, wie darauf reagiert wird. Also es wird in die Physiologie des Kindes eingeschrieben, weil das eben die Zeit des menschlichen Lebens ist, in der sich diese Gewohnheiten, diese regulatorischen Gewohnheiten bilden. Es ist die Zeit, in der unsere automatischen emotionalen, aber auch körperlichen Reaktionen auf Stress im Gehirn eingerichtet werden. Und die Art von Stress, die für Kinder am schlimmsten ist, ist die fehlende Liebe und Fürsorglichkeit ihrer Eltern.
Was bedeutet es denn für ein Kind, wenn man es schreien lässt, Julia?
Also da könnten wir uns ein bisschen anschauen, was im Gehirn passiert und warum diese Koregulation einfach so, so wichtig ist. Ja, also wenn wir uns vorstellen, in unserem Gehirn haben wir zwei Areale. Also das eine ist die Amygdala, das ist unser Angstzentrum, das eben so mehr oder weniger unbewusst Bedrohungen erkennt. Also eine Spinne, jemand, der das Kuscheltier klaut oder dass wir eben mit 2 Monaten nachts allein im dunklen Zimmer liegen. Und wenn wir das erleben, dann reagiert unsere Amygdala ganz unbewusst, ganz automatisch. Also wir weinen oder wir schreien. Das ist einfach die Stressreaktion von dem Baby, das eben reguliert werden muss. Also das Kind denkt sich nicht, ich schreie jetzt mal, dass meine Mama kommt, sondern das Kind hat Angst und schreit. Das ist wirklich im Körper verbaut. Mhm. Das ist die Amygdala. Dann haben wir eine weitere Hirnstruktur. Das ist der ventromediale präfrontale Kortex. Der sitzt hinter der Stirn. Der ist dafür zuständig, dass wir emotionale Situationen verarbeiten können. Also damit wird auch die Amygdala zum Beispiel gehemmt. Das passiert aber nicht bewusst. Also ich sage jetzt nicht, oh, ich beruhige mich jetzt, sondern das ist eben unbewusst bei uns Erwachsenen. Hier werden dann die Emotionen reguliert. Ich weiß dann, ich atme mal tief durch, ich kann mich beruhigen, es wird mir nichts passieren. Ja? Also ich kann als Erwachsener mit meinen Emotionen umgehen. Die Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen ist aber nach der Geburt noch sehr schwach. Und diese Verbindung, die muss ausgebildet werden, dass sich Kinder irgendwann mal selbst regulieren können. Und wenn diese Verbindung dann immer wieder genutzt wird, also das geht nur mit Hilfe der Eltern, das Kind schreit, regt sich auf und dann wird es mit Hilfe der Eltern wieder beruhigt, dann wird diese Verbindung immer stabiler. Wenn das nicht passiert, dann bleibt diese Verbindung schwach. Und zwar, man kann sagen, für immer. Also die Natur hat das so eingerichtet, die Babys schreien, dass wir sie beruhigen, dass sie nach und nach dann über die Jahre ihren Stress lernen, selbst zu regulieren. Das können aber Babys noch nicht. Und sie lernen es auch nicht, wenn wir sie mit 4 Monaten schreien lassen. Das ist etwas, dieser Prozess, der bildet sich dann, wenn wir unseren Kindern immer wieder die Koregulation eben ermöglichen. Also wenn wir ihnen helfen dabei. Und diese Fähigkeit zur Selbstregulation, die ist übrigens erst so mit 6 Jahren ausgebildet. Bis dahin sind Kinder auf uns angewiesen, dass wir sie liebevoll trösten, dass sich so eben diese Gehirnareale miteinander verbinden. Vorher ist es ihnen biologisch gar nicht möglich, sie selbst zu beruhigen, weder am Tag und natürlich noch viel weniger in der Nacht. Das heißt natürlich auch, dass wir unsere Kinder nicht in Watte packen sollten. Also sie müssen auch sich aufregen dürfen. Ja? Wir können nicht dafür sorgen, dass unser Kind immer nur ein ruhiges Umfeld hat. Ja? Sie müssen sich auch mal aufregen dürfen. Sie müssen sich auch dann wieder beruhigen können, um genau diese Nervenzellverbindung im Gehirn entstehen zu lassen. Und das ist auch der Grund, warum Babys immer mal schreien, weil der Körper weiß, ich muss das lernen. Und so entwickelt sich eben nach und nach ein gut funktionierendes Stresssystem. Das Kind entwickelt gute Stoffe, die dann später auch eine gute Stressregulation ermöglichen.
Jetzt kommt Werbung. Das Wertvollste im Leben sind für uns unsere Kinder. Und die Natur. Deshalb wollen wir von Hipp seit Generationen für unsere Babys nur das Beste. Beste Zutaten und beste Produkte. Das ist Hipp Biospitzenqualität. Seit 125 Jahren für das Wertvollste im Leben. Das war die Werbung.
Julia, sei doch mal so lieb und erzähl uns doch mal was über die Meilensteine im ersten Jahr. Was erwartet Eltern eigentlich so?
Also ein Kind entwickelt sich natürlich ganz, ganz individuell. Und das ist ganz wichtig zu sagen, dass es gibt einen normalen Verlauf, aber es gibt nichts, wo wir jetzt sagen, anhand von dieser Woche sollte ein Kind unbedingt dies oder das können. Also es ist eine große Frage mit ganz vielen Überschriften, mit ganz vielen Unterpunkten. Wir könnten auf verschiedene Entwicklungsschritte eingehen, zum Beispiel in der Grobmotorik, in der Mobilität. Da kommen natürlich so Dinge wie drehen, irgendwann krabbeln, sitzen, Sitzrutscher, am Möbel stehen und so weiter. In der Feinmotorik, ja, so die Hand-Mund-Koordination, Hand-Augen-Koordination, irgendwann kommt der Scherengriff, Pinzettengriff und so weiter. Dann wäre so eine dritte Ebene, so die kognitive Ebene, also wann verfolgt ein Kind Objekte mit den Augen, kann es irgendwann Ursache-Wirkungszusammenhänge auch erkennen, Objektpermanenz, also versteht ein Kind, wenn etwas nicht mehr da ist, nicht mehr zu sehen ist, dass es aber trotzdem noch existiert. Dann die ganze Entwicklung im Sozialverhalten, Lächeln, Fremden, Unterscheiden von bekannt und fremd und diese Dinge. Und natürlich auch die Kommunikation, also wann ahmt es zum Beispiel Mimik nach, erste Töne, Erkennen von Namen und so weiter. Und zum Beispiel zur Sprachentwicklung gibt es ganz, ganz interessante Untersuchungen. Wenn Kinder auf die Welt kommen, dann haben sie ja im Mutterleib ganz viel Gelegenheit gehabt, sich mit der Sprache, also nicht nur der Stimme der Mutter, sondern auch der Sprache der Eltern vertraut zu machen. Und es wurde festgestellt, dass Neugeborene zum Beispiel ganz herausragende sprachspezifische Elemente in ihren eigenen Schreimelodien aufweisen. Also das zeigt wieder, wie stark hier die Verbindung ist. Als Beispiel französische Babys, die werden von leise zu laut, während deutsche Babys eher hoch und laut beginnen und tiefer und leiser enden. Also ganz interessant, wie sehr schon tatsächlich die Sprache im Mutterleib angenommen wird und gehört wird. Und ich habe vorhin schon gesagt, Babys bevorzugen so die Stimme ihrer Mutter gegenüber allen anderen Stimmen, können auch schon die verschiedenen Tonhöhen und die Gefühle identifizieren und unterscheiden. Man nennt es Motherese, also mutterisch. Und das zeigt wieder, wie sehr eben diese Verbindung von Eltern und Kind ist und wie sehr die auch schon im Mutterleib beginnt und dann eben im ersten Jahr sich weiterträgt. Und so ganz grundsätzlich kann man sagen, dass sich erst die Verbindungen für die Sinnesorgane, wie für Sehen oder Hören, prägen. Dann kommen frühe Sprachkenntnisse und dann kommen diese höheren kognitiven Funktionen. Die Verbindungen entwickeln, überlagern sich dann in einer relativ vorgeschriebenen Reihenfolge und dann diese komplexeren Gehirnschaltungen, die bauen dann auf einfacheren Schaltkreisen auf. Wie das aber genau und wann das genau ist, ist ganz, ganz individuell.
Also du kannst nicht so sagen, mit Monat, zwei, drei, irgendwann drehen sie sich, also so einen ungefähren Ablauf geben, oder können wir das doch noch so ein bisschen eingrenzen?
Ja, also so ungefähre Abläufe kann man natürlich gehen. Zum Beispiel jetzt im Sozialverhalten kann man sagen, bis 3 Monate hält ein Kind Blickkontakt. Vielleicht auch mit Kopfdrehen, es fängt an zu lächeln. Bis 6 Monate nimmt es dann wirklich Kontakt auf, Berührungen, Töne, mag dann auch Spiele mit schnellem Lagewechsel und solche Dinge. Kann dann mit 9 Monaten Fremde von Bekannten unterscheiden, fängt dann meistens an zu fremdeln. Solche Dinge kann man schon sagen. Oder wie erforscht ein Kind die Welt? So mit 3 Monaten verfolgt ein Kind Gegenstände mit den Augen, wenn sie sich bewegen. So bis 6 Monate beobachtet dann ein Kind ganz genau, was passiert in der Umgebung, tastet, untersucht Dinge mit dem Mund. Oder auch in der Sprache können wir sagen, dass zum Beispiel so mit 3 Monaten oder bis 3 Monate schreit dann ein Kind mit verschiedenen Ausdrücken. Also Mamas und Papas, die können dann meistens auch schon genau erkennen, hat mein Kind jetzt Hunger, hat Schmerzen, ist ihm langweilig. Mit 6 Monaten ungefähr fängt ein Kind an, so zu plaudern, in verschiedenen Tönen, mit sich allein oder auch mit anderen. Also es gibt schon so gewisse Meilensteine, die passieren. Aber ich finde es ganz wichtig, Eltern da so ein bisschen die Angst zu nehmen, oh, mein Kind ist jetzt 6 Monate und plaudert noch nicht. Denn bei manchen kommt das eine früher und beim anderen kommt das andere früher.
Genau, Julia, und da hast du eigentlich auch gleich das Stichwort gegeben, denn wir alle kennen ja diese Situation, gerade so in Spielgruppen und sowas, dass dein Kind kann dieses oder jenes noch nicht. Wann sollten sich denn Eltern tatsächlich auf den Weg machen zum Kinderarzt? Wann sind Sorgen berechtigt?
Also grundsätzlich sollten wir die Vorsorgeuntersuchungen ernst nehmen. Und bei diesen Vorsorgeuntersuchungen testet ja der Kinderarzt genau diese verschiedenen Aspekte der Entwicklung. Also die kognitive Entwicklung, natürlich die Motorik. Und wenn wir die ernst nehmen, dann sind wir schon mal da gut versorgt, weil natürlich im ersten Lebensjahr die relativ häufig stattfinden. Und wir sollten natürlich ganz bewusst auf unser Kind achten. Also die besten Detektoren dafür, ob mit einem Kind was in Ordnung ist, sind die Eltern, wenn sie feinfühlig auf ein Kind eingehen und reagieren und spüren, wie geht es meinem Kind, was sind für Situationen, die vielleicht unbehaglich sind für dein Kind. Also wenn wir diese feine Beobachtungsgabe haben und uns an diese Vorsorgeuntersuchung halten, dann sind wir schon mal auf der guten, sicheren Seite.
Es gibt ja Babys, habe ich mich gerade gefragt. Manche schlafen total viel, über Stunden, und wachen gar nicht richtig auf. Dann gibt es die anderen Babys, die wollen gefühlt gar nicht schlafen. Inwiefern ist denn beides in Anführungsstrichen normal?
Also, was ist normal bei einem Baby? Normal ist bei einem Baby, dass es regelmäßig schläft und gewisse Ruhephasen bekommt. Mhm. Die Rolle des Schlafes ist ganz interessant für ein Kind, übrigens auch bei Erwachsenen. Wenn wir uns anschauen, was passiert denn grundsätzlich so im Schlaf? Und da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen, die zeigen, dass natürlich im Schlaf das Gehirn eines Babys ja ganz aktiv ist. Ja? Also um mal ganz konkret zu werden, es gibt zum Beispiel beim Max-Planck-Institut Studien, die zeigen, dass auch so kleine Schläfchen zwischendurch für Babys total förderlich sind für das Gehirn. Also Da hat man eine Untersuchung gemacht, da hat man Kindern Motivkarten gegeben und dann Kategorien gezeigt. Und man kann sehen, dass also Kinder, die dann danach direkt ein bisschen schlafen, dass die sich später die Namen von Gegenständen besser merken können. Also sie können nach dem Schlaf gelernte Namen zum Beispiel auf neue, ähnliche Gegenstände übertragen. Also das Gehirn bildet im Schlaf so eine Art verallgemeinernde Kategorien. Also Erlebtes wird dann zu Wissen. Das hängt mit verschiedenen rhythmischen Aktivitäten vom schlafenden Gehirn zusammen. Also Schlafen ist natürlich für unser Gehirn viel mehr als Erholung. Es ist weitgehend, natürlich vom Informationsfluss sind wir dann abgeschnitten, auch von den Sinnesorganen, aber viele Regionen sind trotzdem aktiv und die meisten Gehirnforscher gehen davon aus, dass das Gehirn im Schlaf eben Erlebtes nochmal abruft und so eben auch neue Gedächtnisinhalte festlegen kann und auch in das bestehende Gedächtnis integriert, was natürlich für die kindliche Entwicklung total förderlich ist. Und trotzdem aber gibt es hier eine Range. Es gibt einfach Kinder, die schlafen ganz viel, es gibt Kinder, die brauchen weniger Schlaf. Wichtig ist, dass wir unserem Kind da gut beobachten und schauen, wann ist es denn müde? Und dann eben auch die Möglichkeit geben, die Gelegenheit geben, wirklich in Ruhe zu schlafen und es nicht nach Uhr zu machen, also nicht zu sagen, Mensch, jetzt sind eineinhalb Stunden rum, jetzt musst du schlafen, hier schläfst du 2 Stunden, dann wecke ich dich wieder auf. Also bitte nicht nach Zeitplan, sondern bitte achtet da auf euer Kind und die Kinder wissen relativ gut, wann sind sie müde und wann braucht das Gehirn eben auch genau diese Ruhephasen.
Julia, und in dem Zusammenhang würde ich dich gerne nochmal darum bitten, zu erklären, wie man denn auch ein überreiztes Baby erkennen kann und wie Eltern dagegen steuern können.
Also ein überreiztes Baby ist meistens eines, was sehr aufgeregt ist und was sich sehr, sehr, sehr hyperaktiv zeigt. Also wo wir merken, das Kind muss irgendwo hin mit diesen ganzen Erlebnissen. Und da ist das Wichtige eben, und das ist grundsätzlich das Wichtigste im ersten Lebensjahr, genau diese Koregulation. Also dass wir ganz feinfühlig auf unser Kind schauen und dass wir erkennen, was braucht es gerade. Und diese Koregulation, die beginnt natürlich schon damit, dass dann Eltern damit das Gehirn ihres Babys trainieren. Also ich sehe, wie es dir gerade geht. Ich habe die Fähigkeit zuzuhören, ich habe die Fähigkeit zu beobachten, dein Verhalten auch zu interpretieren, in der Lage zu sein, körperlichen, emotionalen, aber auch gewissermaßen geistigen Kontakt aufzunehmen, durch Berühren, durch Lächeln, durch die Fähigkeit, Gefühle und Gedanken in Worte zu fassen. Also nicht die nächste Rassel hinhalten, sondern wirklich erstmal auf das Kind reagieren, Schutz, Geborgenheit, Wärme zu nehmen, auch so ein bisschen abzuschotten natürlich von der Umgebung. Dafür sind zum Beispiel diese Tragen natürlich super, aber nicht jedes Kind liebt jetzt Tragen. Also ich möchte es nicht vermitteln, alle Kinder müssen jetzt nur noch getragen werden, sondern es geht vielmehr um die emotionale Nähe, die Eltern zu ihrem Kind haben. Das ist das, was Kinder dann brauchen. Und durch diese ganz feinfühlige Interaktion mit dem Kind trainiert dann die Mutter so das Gehirn des Kindes. Also dann werden zum Beispiel Sinnes- und Bewegungszentren stimuliert, das limbische System, wo Emotionen verarbeitet werden, aber natürlich auch all die Regionen im komplexeren Gehirn, zum Beispiel im präfrontalen Kortex, wo wir Entscheidungen treffen können später, wo die Sprache sich entwickelt, Urteilsvermögen und so weiter. Und wenn wir feinfühlig auf unser Kind reagieren, dann stimulieren wir genau diese Hirnregion und das führt dann auch zu neuen Vernetzungen. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir eben auch sagen, dass das menschliche Gehirn ganz, ganz formbar ist. Ja, also es gibt durch die Möglichkeit der Gehirnscans können wir mittlerweile dem Gehirn so ein bisschen beim Arbeiten zuschauen. Und da sehen wir auch, welchen Einfluss es hat, wenn wir unsere Kinder eben nicht mit Liebe, sondern eher mit Vernachlässigung mit ihnen umgehen. Und was das auch für einen Einfluss auf ein Kind hat. Also ein Einfluss, der auch ganz schwer rückgängig zu machen ist. Ne? Also elterliche Unterstützung führt zum Beispiel zu einem größeren Hippocampus, also den Strukturen, die so für das Langzeitgedächtnis auch verantwortlich sind. Aber wenn wir das nicht erleben, dann kann sich eben auch genau dieser Bereich nicht so gut ausbilden. Da gibt es Studien zum Beispiel von Luby und Kollegen, die zeigen, dass die Fürsorge einer Mutter oder eines Papas das Gehirn eines Kindes zum Besseren verändert. Ja, die lernen dann leichter, die können sich leichter an Informationen erinnern. Und ohne eine solche Unterstützung ist ein Kind dann einfach gegenüber anderen Kindern benachteiligt.
Julia, ich würde gerne noch mal wissen von dir, ob es irgendetwas gibt, was du vielleicht Eltern empfehlen könntest, wenn sie die Frage hätten, wie kann ich denn die Entwicklung bei meinem Kind fördern?
Da gibt's ja viele Eltern, die dann von Babykurs zu Babykurs rennen und glauben, ne, die Kinder brauchen alles von Babyschwimmen über Krabbelspiele, über Singen und Musik und so weiter. Ich glaube, hier müssen wir 2 Ebenen unterscheiden, nämlich einmal, was braucht das Kind und dann, was brauchen die Eltern. Und was braucht auch ein Kind, um gut zu lernen? Also, dass Kinder gut lernen können, übrigens auch Erwachsene, brauchen sie eine sichere Lernumgebung und die Möglichkeit zur Exploration, also zum freien Erkunden und auch zum freien Spielen. Und das Spielverhalten, das verändert sich ja total im Laufe der ersten Monate. Und das können wir natürlich auch bewusst unterstützen. Also heißt, einen bewussten Lernraum schaffen, in dem unser Kind sich ausprobieren kann. Und der sollte natürlich zum Alter passen. Also so bis 4 Monate, ne, da geht es so darum, physikalische Eigenschaften zu erkunden, also verschiedene Gegenstände, ja, verschiedene Formen, verschiedene Größen, verschiedene Materialien. Dann so ab 9 Monaten können wir Dinge tun, die die Merkfähigkeit so ein bisschen unterstützen, also Gegenstände verschwinden lassen, Kugelbahnen und so weiter, Kuckuck spielen, was alles so passiert. Übrigens machen Kinder das meistens von selbst. Ja. Dann ab so 8 Monaten kommen auch so Dinge wie Mittel zum Zweck. Ja. Da lernen die Kinder Schemata. Das sind dann die Phasen, wo die Kinder alles ausräumen und wieder einräumen, wo sie Dinge herumtragen, in Tüten einpacken und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass wir den Kindern genau diesen Freiraum lassen. Ich werde ganz oft gefragt, braucht mein Kind andere Kinder im ersten Lebensjahr? Wird es sonst sozial nicht intelligent, wenn ich in keine Babygruppe gehe? Das ist natürlich gar nicht der Fall. Also es weiß ja noch nicht mal so, dass es ein eigenständiger Mensch ist im ersten Lebensjahr. Ja? Wichtig ist einfach, dass wir einerseits dieses Bedürfnis nach Bindung und andererseits dieses Bedürfnis nach sich ausprobieren, nach Exploration befriedigen. Also wirkliches Lernen ist möglich, wenn sich ein Kind sicher fühlt. Wenn ein Kind sich nicht sicher fühlt, wenn es sich gestresst fühlt, dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Und dann ist so der Zugriff auf alles, was mit logischem Denken zu tun hat, mit top-down-kognitiven Funktionen, das ist dann ganz stark beeinträchtigt. Das heißt, die Ressourcen für diese emotionalen Reaktionen unseres Angstzentrums werden dann gestärkt. Also wenn ein Kind Angst hat und gestresst ist, dann kann es einfach nichts Konstruktives lernen. Und es passiert leider immer wieder in so Babykursen, dass da 20 Kinder sind. Der eine schreit, der andere will dies, der andere will das. Und das ist für viele Kinder überfordernd. Da hatten wir ja gerade schon über dieses Phänomen der Überforderung gesprochen. Also am besten lernen Kinder, wenn positive Emotionen ausgeschüttet werden. Und ganz egal, aber ob dieses Kind jetzt die Rassel später oder früher oder so hat, wichtiger ist, dass es ihm gut geht und dass es sich sicher fühlt mit der Mutter. Ja, dass wir lernen, dass wir es auch mal lassen, ja, dass es den ganzen Tag die Welt erkunden kann und nicht im Angst- oder im Stressmodus sein darf. Jetzt kommt aber das große Aber, denn es gibt Mamas und Papas, die sagen, ich fühle mich total vereinsamt zu Hause und ich brauche den Kontakt zu anderen Menschen. Also ein Kind braucht nicht unbedingt eine Krabbelgruppe, sondern Eltern, die feinfühlig auf es reagieren. Aber manche Mamas brauchen die Krabbelgruppe. Ja? Manche vereinsamt zu Hause und der Austausch mit anderen, übrigens auch der Austausch dazu, dass es nicht das einzige Kind ist, was mit 3 Monaten noch nicht durchschläft. Ja? Weil das wird ja so oft diese Illusion des Babys, was dann nur fröhlich und zufrieden im Kindergarten liegt und dann 8 Stunden durchschläft und so weiter, wird immer noch so häufig transportiert. Und der Austausch mit anderen, dass es da eben auch so ist, das hilft ganz häufig. Also für Eltern, die Anschluss suchen, geht ruhig in diese Krabbelgruppen, geht ins Babyschwimmen und so weiter. Achtet einfach darauf, dass es keine Reizüberflutung für das Kind ist und dass sich das Kind sicher fühlen kann.
Ja, Julia, wer mehr dazu wissen möchte, zu den ganzen Themen geistige Entwicklung von Babys, von Kindern, der kann ja auf jeden Fall bei deinem Instagram-Kanal vorbeigucken. Unter deinem eigenen Namen läuft er heute, Professor Dr. Julia Zwank. Wir erfahren da wirklich, wirklich viel. Ganz, ganz tollen Content bekommen wir von dir, Julia. Ich finde das sensationell, was du da machst.
Ja, vielen Dank und alles Gute für deine weitere Arbeit.
Danke, das Gleiche für euch.
Dankeschön.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.